Die EZB würde es nicht geben, wenn es die deutsche Wiedervereinigung nicht gäbe. Der Helmut Kohl wollte die Wiedervereinigung Deutschlands und der François Mitterrand wollte die Dominanz der D-Mark im Wirtschaftssystem loswerden. Und die Einführung des Euro war die Bedingung für die deutsche Wiedervereinigung. Und als oberste Institution, als Hüterin dieser neuen Währung Euro, wurde dann die EZB, die Europäische Zentralbank, gegründet.
Reinhard Christel ist Betriebs- und Volkswirt und leitet den Wirtschaftslehrgang für Journalisten der Austria Presseagentur. Ursprünglich, so Christel, war die EZB als eine Zentralbank gedacht, die sich ausschließlich darum kümmern sollte, dass die Geldwertstabilität gewährleistet ist. Konkret, sie sollte dafür sorgen, dass es keine Inflation gibt oder nur eine sehr geringe von maximal 2%.
Es war von Anfang an die EZB immer so gebaut, wie ursprünglich die Deutsche Bundesbank gebaut war, also nach dem Muster der Deutschen Bundesbank. Man wollte vor allem von Sicht der Deutschen aus eine Zentralbank haben, die nur der Geldwertstabilität verpflichtet ist und die in keinem Fall in die Konjunkturankurbelung eingreifen soll. Das ist auch verständlich aus der Historie. Die Deutschen haben zwei große Hyperinflationen erlebt. Einmal nach dem Ersten Weltkrieg, dann nach dem Zweiten, die Österreicher ja auch. Und deswegen sind die Deutschen immer besonders vorsichtig, wenn es ums Thema Inflation geht. Das heißt, niemand auf der Welt fürchtet die Inflation so sehr, wie die Deutschen sie fürchten. Und deswegen ist es den Deutschen besonders wichtig gewesen, dass die Europäische Zentralbank auf jeden Fall alles tut, um Inflation auch schon im Keim zu ersticken.
Während die Deutschen die Inflationen fürchten und um keinen Preis Schulden machen wollen, sehen das die Südeuropäer naturgemäß etwas lockerer. Reinhard Christel.
Die Italiener beispielsweise haben ja in den 90er Jahren mit ihren teilweise sogar zweistelligen Inflationsraten eigentlich ganz gut gelebt. Da sind halt dann die Löhne entsprechend auch um 10% gestiegen. Die Kredite haben 12% gekostet und die ganze Wirtschaft hat sich halt auf dieses höhere Inflationsniveau einfach eingependelt.
Während die Deutschen auf ihr Nulldefizit stolz sind, machen sich die romanischen, frankophonen, südeuropäischen Länder mehr für eine expansive Wirtschaftspolitik stark.
Die Franzosen beispielsweise und die Spanier und die Griechen vor allem auch natürlich sagen, die Deutschen müssten viel expansiver agieren, müssten viel mehr Geld ausgeben, Geld in die Wirtschaft hineinpumpen, um die Konjunktur zu stützen, damit diese europäische Konjunktur, die ja die schlechteste weltweit ist, Europa hat die niedrigsten Wachstumsraten der Welt, um diese Konjunktur wieder in Gang zu bringen.
Damit gibt es innerhalb des Euroraumes zwei unterschiedliche Kurse, die einander konterkarieren. Und das war und ist eine große Herausforderung für die EZB, die bestehenden Mitgliedstaaten beisammen zu halten. Elisabeth Springler, Ökonomin und Studiengangsleiterin der Fachhochschule des BFI.
Die einzelnen Euro-Länder entwickeln sich sehr unterschiedlich. Das heißt, hier ist es eine wichtige Aufgabe der EZB, zu schauen, dass sich die Entwicklungen möglichst harmonisieren, dass es kein großes Auseinanderklaffen zwischen dem, was man jetzt als europäischer Süden bezeichnet, wo die eigentliche Stabilität des Euro nicht so stark gegeben wäre wie in Staaten wie Deutschland oder Österreich. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch immer wieder der Wunsch gegeben, vielleicht die Eurozone noch einmal zu erweitern. Das heißt, diese Bestrebungen, einerseits eine stetige Erweiterung des Systems und auf der anderen Seite die Aufrechterhaltung und Stabilisierung der bereits bestehenden Mitgliedstaaten, sind zwei ganz wesentliche Herausforderungen auch für die Zukunft der Europäischen Zentralbank.
Das gezeichnete Kapital der EZB betrug mit Ende 2010 knapp über 10 Milliarden Euro, das von den nationalen Zentralbanken nach einem festgelegten Schlüssel eingezahlt wurde. So beträgt die Beteiligung der Deutschen an der EZB 18%, während Österreichs Anteil bei knapp 2% hält. Die Schlusslichter bilden Malta, die baltischen Staaten, Luxemburg, Bulgarien, Kroatien, Slowenien und die Slowakei mit einer Kapitalbeteiligung von unter 1%. Welche Instrumente hat nun die EZB, um die Geldwertstabilität im Euroraum zu gewährleisten? Gudrun Egger, Finanzanalystin der Erste Bank Group.
Man muss sich das so vorstellen, dass die EZB, wenn die Wirtschaft sehr, sehr stark ist, also droht zu überhitzen und damit auch die Steigerungen der Konsumentenpreise zu stark werden, nämlich deutlich über diese 2%, dann würde die EZB aus verschiedenen Instrumenten wählen. Üblicherweise würde sie vorerst einmal die Zinsen anheben, um zu versuchen, die Nachfrage etwas einzudämmen. Und im anderen Fall, weil dieses Ziel gilt ja in zwei Richtungen, bei einer sehr schwachen Wirtschaftsentwicklung, steigenden Arbeitslosigkeit und sinkenden Preisen würde die EZB die Zinsen senken, um Anreize zu schaffen, damit wieder mehr konsumiert wird, investiert wird, weil die Finanzierung dadurch billiger wird.
Bis zum Beginn der globalen Banken- und Finanzkrise im Herbst 2007 schien auch für die EZB die Welt noch in Ordnung. Bis dahin hatte sie die Geldwertstabilität im Griff, war aber jetzt durch die Krise gezwungen, neue Wege einzuschlagen. Elisabeth Springler.
Seit der Finanzkrise hat sich hier aber auch einiges getan und wir haben eine ganze Reihe von neuen Instrumenten und neuen Begrifflichkeiten, die vor allem in den letzten Monaten die Medien immer stärker berührt haben. Sowas wie Quantitative Easing, also die lockeres Geld, die mengenmäßige Bereitstellung von möglichst vielen Euros sozusagen. Das ist etwas, was wir in dieser Form bei der EZB davor noch nicht kannten. Und dient vor allem dazu, die Möglichkeit und das Volumen an Geld im Eurosystem zu erhöhen, damit man aufgrund von niedrigen Zinsen viel billiges Geld auch in die Realwirtschaft pumpen kann.
Was heißt das konkret? Die EZB stellt den Banken ihrer Mitgliedstaaten Liquidität in Form von Krediten zur Verfügung, damit diese Geldmenge einen gewissen Umlauf am Kapitalmarkt generiert. Gudrun Egger von der Erste Bank Group.
Das ist ein ganz wesentliches theoretisches Konzept, wie man Inflation generiert, nämlich Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit. Und hier hängt es von der Nachfrage ab, nach Krediten. Und diese Nachfrage, die hängt auch sehr stark davon ab, ob Unternehmen darauf vertrauen, dass ihre Produkte, die sie produzieren, auch abgesetzt werden können. Das heißt, hier ist Stimmung und Vertrauen in die zukünftige Entwicklung einer Wirtschaft ganz wichtig, ob diese Gelder auch für Investitionszwecke nachgefragt werden. Und tatsächlich ist es derzeit so in Europa, dass die Investitionen immer noch auf einem sehr, sehr schwachen Niveau sind und sich noch nicht erholt haben nach der Krise.
Mit diesem Konzept spricht die EZB vor allem Geschäftsbanken an, die sich bei der EZB refinanzieren können. Sie sollten dies aber nicht tun, weil sie marode sind, sondern weil sie den Wirtschaftstreibenden Kredite zur Verfügung stellen sollen. Die Ökonomin Elisabeth Springler.
Das heißt eigentlich, aufgrund von Kreditnachfragen, aufgrund von Investitionsmöglichkeiten von unterschiedlichen Unternehmen, soll hier genügend Geld zur Verfügung stehen, damit dieses nicht knapp ist und damit es auch mit möglichst geringen Zinsen weitergegeben werden kann. Was aber die Geschäftsbanken machen, das heißt, wem sie das Geld geben oder auch zu welchem Zinssatz zum Schluss die Geschäftsbanken dieses Geld weitergeben, das ist ganz alleine ihre Sache. Da kann die Notenbank nicht mehr direkt eingreifen. Sie kann nur versuchen, möglichst gutes und billiges Geld den Geschäftsbanken zur Verfügung zu stellen, in der Hoffnung, dass die es auch weiterleiten. Das ist seit der Finanzkrise ein sehr großes Problem, dass man Angst oder die Befürchtung hat, dass die Geschäftsbanken dieses Geld, das sie von der EZB bekommen, vielleicht nicht in dem Ausmaß den einzelnen Kunden und Kundinnen weiterleiten, sondern in ihren eigenen Bilanzen auch zur Wahrung ihrer eigenen Stabilität vielleicht horten und nicht notwendigerweise für die Realwirtschaft weitergeben. Hier steht die EZB vor dem Problem, dass sie das Verhalten der Banken nicht genau steuern kann.
Darüber hinaus hat die EZB noch deutlichere Maßnahmen gesetzt. Sie plant, innerhalb der nächsten 1,5 Jahre Wertpapiere von insgesamt 1,6 Billionen Euro anzukaufen. Eine Summe, die etwa das Vierfache der österreichischen Jahreswirtschaftsleistung beträgt. Mit diesem Programm flutet die EZB die Märkte. Das soll wiederum dazu führen, dass die Leute mehr Kredite aufnehmen, um damit dann mehr kaufen bzw. mehr Investitionen tätigen. In der momentanen Situation wirft das Vorgehen der EZB zwei Probleme auf. Reinhard Christel.
Erstens ist die Stimmung in der Wirtschaft sehr schlecht und deswegen nehmen die Unternehmen kaum Kredite auf, weil sie nicht wissen, was sie mit dem Geld dann machen sollen. Und das zweite Problem ist, dass die Banken inzwischen, was die Kreditvergabe betrifft, so stark reguliert sind, dass sie in vielen Fällen gar keine Kredite geben dürfen. Verkürzt und zugespitzt ausgedrückt, man könnte sagen, sie dürfen eigentlich nur jenen Kredite geben, die ohnehin keine brauchen.
Zudem hat die Finanzkrise ein weiteres Phänomen generiert, auf das die EZB reagieren musste.
Nämlich, dass die einzelnen Verschuldungstitel und die Zinsen, die darauf zu zahlen sind, sehr stark auseinanderklaffen.
Um der Gefahr von Spekulation entgegenzuwirken, versucht die EZB etwas, was davor nicht unbedingt ihr Mandat gewesen ist. Elisabeth Springler erklärt dieses Phänomen am Beispiel Griechenlands.
Man hat bemerkt, dass vor allem seit 2009, 2010 die Zinszahlungen, die Griechenland auf Schuldtitel zahlen müsste, enorm in die Höhe gegangen sind. Und um hier Griechenland auch die Möglichkeit zu geben, Verschuldungstitel zu einem normalen, moderaten Zinssatz zurückzuzahlen, hat man sich neuer Methoden bedient oder verstärkt bedient, indem man sagt, die einzelnen Geschäftsbanken können Verschuldungstitel auch der EZB verkaufen. Die EZB kauft Verschuldungstitel aus Staatsschulden hier an, um wiederum Sicherheit zu schaffen. Sicherheit und Vertrauen in den Finanzsektor, damit nicht gegen einzelne Staaten spekuliert wird.
Auch wenn diese Maßnahme der EZB unter ihrem Chef, dem italienischen Bankmanager und Wirtschaftswissenschaftler Mario Draghi, durchaus plausibel klingt, stößt sie auf deutliche Kritik seitens der stabilitätsorientierten Nordländer, allen voran Deutschland, Holland, Finnland und auch Österreich. Sie vertreten die Meinung, die EZB verteile viel zu großzügig Geld und vernachlässige dabei ihr eigentliches Ziel, die Inflation zu verhindern. Außerdem mische sie sich in die Konjunkturpolitik ein. Gudrun Egger.
Tatsache ist, dass sie sich im Zuge der Finanzkrise und der nachfolgenden Staatsschuldenkrise sehr gut verhalten hat und die notwendigen Maßnahmen zur rechten Zeit gesetzt hat. Und dadurch sind, was wir gesehen haben im Ansatz, die Finanzierungskosten der Staaten sind sehr stark angestiegen, wie die Staatsschuldenkrise 2012 sozusagen akut war, wo die Investoren nicht mehr vertraut haben, dass sie ihr Geld zurückbekommen. Und da hat die EZB interveniert und hat einen Baustein von einem ganz wesentlichen europäischen Konstrukt hiermit geliefert und wirklich zu einer Stabilisierung beigetragen. Die EZB beaufsichtigt ja auch das Bankensystem und sorgt damit für Finanzstabilität. Das heißt, wenn jetzt niemand da wäre, der zentral sozusagen die Instrumente einsetzt und die Zinsensteuer, die Liquiditätssteuer, die Geldpolitik betreibt oder auch das Bankensystem beaufsichtigt, das wäre natürlich fatal.